diese negativen Sachen, die hat er mir nicht so gern erzählt. Wenn es mal nicht so gut lief, weil er wollte ja immer der Starke sein oder halt, dass alles super bei ihm läuft, er hat alles im Griff. Kurz auch bevor er gestorben ist, über die Sache konnten wir dann auch streiten. Er empfand manche Dinge als nicht notwendig. Es muss authentisch und echt sein. Ich muss das von innen raus fühlen, also das ist mir wichtig.
Leave Your Mark ist der Podcast rund um Unternehmensnachfolge. Wie meistern Nachfolger ihre größten Hürden? Welche Herausforderungen liegen auf dem Weg und welche Werkzeuge braucht man, um diese zu meistern? Freu dich auf konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen und mutmachende Geschichten. Von Strategie bis Führung, alles, was du für deine erfolgreiche Nachfolge brauchst.
Es ist wieder Dienstags Podcast-Zeit für Unternehmensnachfolge und heute, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sitze ich in Radenweiler, ist das richtig?
Randenweiler,
mein Fehler. Bei der Hostergruppe. Vor mir sitzt die Laura Opferkuch. Ehrlicherweise war ich erfreut, als wir vor ungefähr 4 Wochen das erste Mal Kontakt hatten und gesagt, Mensch, ich würde ganz gerne über meine Nachfolgereise ein Stück weit erzählen, ein Stück weit auch, was auch eine weibliche Führung in so einer männerdominierten Branche durch auch ausmacht. Dann habe ich gesagt, auf jeden Fall. Und wusste erstmal gar nicht, was steckt da überhaupt dahinter, bis ich dann natürlich recherchiert habe, bis du dann auch im ersten Gespräch schon ein bisschen was erzählt hast, weil es ist eine doch schon etwas ungewöhnlichere Nachfolge, die du tragischerweise leider antreten musstest, wo wir heute ein bisschen drauf eingehen werden, wie du das für dich gemeistert hast. Aber bevor wir überhaupt starten, magst du mal ganz kurz sagen zu den Zuhörern, wer du bist, was du machst, wo wir hier gerade stecken?
Also wie vorhin schon erwähnt, wir sind in Randenweiler im Hohenloher Landkreis, grenzt direkt an den Ostalbkreis, deswegen ich bin eigentlich Schwabe. Deswegen habe ich auch den Dialekt, weil ich aus dem Ostalbkreis komme und nicht aus dem Hohenloher Kreis. Laura mit 34 Jahren und habe Jura studiert, bin auch zugelassene Rechtsanwältin, wie auch immer, aber ich habe es tatsächlich geschafft. Habe 2 Tiere, den Fritz und den Moritz, habe einen Ehemann, Michael heißt er, und was kann ich noch erzählen?
Wir werden sowieso ein bisschen was für dich erfahren, ja, heute. Also von daher, mach dir da mal keine Sorgen. Jetzt habe ich gerade schon den Firmennamen gesagt, die Hoster Group.
Ja.
Jetzt kann vielleicht nicht jeder direkt damit was anfangen. Viele vielleicht schon, viele vielleicht auch nicht. Magst du vielleicht dazu mal 1, 2 Sätze sagen?
Genau, angefangen hat das Ganze hier in Randenweiler mit Hoster Stimmfach. Mit meinem Opa, der nach dem Krieg sich dazu entschlossen hatte, Süßwaren zu produzieren. Sein Ursprungsgedanke war eigentlich Pharmazeutika zu machen. Er hatte auch eine entsprechende Anlage dazu gekauft, aber sein Kumpel, der Chemiker war, hat ihn dann sitzen lassen und er musste kurzerhand überlegen, okay, was mache ich jetzt? Ich habe die Anlage. Und dann hat er sich dazu entschlossen, er fängt an mit Pastillen oder mit so Pfefferminzpastillen. Ja. Und so hat das Ganze angefangen. Da ist mein Opa mit seinem Mofa von Haus zu Haus gefahren und hat die Omint-Pastillen verkauft. So hat das Ganze angefangen und dann Ende der 80er kam auch dann langsam dieses Kakaogeschäft mehr und mehr zum Tragen. Und dann ist er mit meinem Papa oftmals nach Afrika geflogen und dann haben sie dort Bamco auch irgendwann gegründet, in den 90er dann. Also eine Firma, die Halbfabrikate verarbeitet, also Kakaomasse, Kakaobutter, um eigentlich sich ja auch irgendwo selber zu versorgen, weil Hoster hat ja selber viel Schokolade produziert und macht es ja bis heute. Und deswegen war es wichtig, ja auch die eigene Versorgung irgendwo zu gewährleisten. Und nach dem Tod dann von meinem Opa hat mein Vater angefangen zu expandieren. Also das war ihm dann wichtig, auch international aufzutreten. Und dann kamen überall entweder Beteiligungen oder tatsächliche Komplettübernahmen gleich in Frage. Sei das in Italien mit Hoster Italia, wir haben in UK ein Vertriebsbüro, wir haben die Mehrheitsbeteiligung bei Wawel in Polen, was der zweitgrößte Süßwarenhersteller dort ist. Mhm. Und dann haben wir noch, dann wie gesagt, da in Afrika mit Wamco. Und wir hatten auch jetzt zuletzt in Holland die Droste, ist auch ein Traditionsunternehmen gewesen. Und da gab es noch ganz, ganz viele, also auch in Spanien, in den USA. Aber das war halt auch so mehr Trial and Error dann. Und jetzt steht die Gruppe so, wie sie ist. Und schauen wir mal, was noch draus wird.
Was würdest du sagen, jetzt hast du ja schon sehr, sehr viel ausgeholt und sehr international auch, also richtig klasse. Was würdest du sagen, ist eure bekannteste Marke vielleicht?
Nippon, ganz eindeutig Nippon. Also vom deutschen Markt und natürlich Wawel ist ja eine Marke per se in Polen, das sind die 2 stärksten.
Okay. Ich habe dir gerade im Vorgespräch schon mal, bei mir war es nämlich relativ einfach, Mr. Tom. Ich hatte Mr. Tom direkt einmal vor 4 Wochen ungefähr einen Triathlon gemacht und da war die auf jeden Fall sehr, sehr präsent und wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Wie viele Leute sind denn hier? Wie viele Leute arbeiten denn insgesamt oder wie viele Mitarbeiter habt ihr denn?
Also bei Hosta Schimpfach sind es 180.
Und allgemein, weißt du das?
Ach, das sind mit Wabe über 1000.
Ja, hatte ich auch so gesagt. Die Umsatzgröße, da schwankt es ja immer so, was man ja ein bisschen macht. Magst du mal kurz erzählen, wie viel ihr ungefähr umsetzt?
300 Millionen in der Gruppe.
Jetzt bist du als Nachfolgerin ja, ich habe gerade schon so ein bisschen angeteasert, nicht zwangsweise mit einer Übergangsphase reingewachsen oder reinwachsen müssen. Ich möchte erstmal einen Blick auf dich machen, wer du überhaupt bist, weil du hast gerade schon gesagt, Jura vollzogen. Gehen wir da direkt mal vielleicht auch rein, das passt eigentlich ganz gut. Wie würdest du dich denn als Mensch bezeichnen, die vielleicht nicht zwangsweise Unternehmerin werden wollte, weiß ich nicht, kannst du ja gleich sagen, sondern erstmal Jura studiert hat?
Naja, da muss man doch nochmal ein bisschen ausholen, ja, weil ich wollte gar nicht Jura studieren.
Ja.
Sondern es war der Wunsch meines Papas. Ich wollte Wirtschaftswissenschaften oder BWL studieren.
Okay.
Und er meinte dann, nee, das hat er selber studiert, das sei Quatsch, das braucht man nicht, um ein Unternehmen zu führen. Ich muss Jura studieren. Und da habe ich gesagt, ja, ich möchte aber gar kein Jura studieren. Ja, dann alles andere bezahlt er nicht, dann kann ich beim Aldi oder bei der Lidl an die Kasse hinsitzen. Und da habe ich gesagt, okay. Und ich habe dann noch gesagt, Mensch, Papa, Jura, die Durchfallquoten sind sehr hoch. Und ich habe jetzt auch nicht gerade das beste Abitur gemacht, weil also ich war schon immer ein fauler Schüler einfach und hatte andere Dinge im Kopf und hat gesagt, nein, er möchte das aber. Und erst viel später, also nach seinem Tod, habe ich dann von meinem Steuerberater erfahren, dass es sein, also schon immer sein eigener Wunsch war, Jura zu studieren und daher kam der Wunsch dann an mich, ich muss Jura studieren.
Und du hast es ja auch erfolgreich vollzogen.
Ich hab, ja, durchzogen.
Das muss man an der Stelle auch sagen. Wenn ich jetzt dir sagen würde, und das ist eine Aussage von dir, die ich aufgeschnappt habe. Ich bin Unternehmerin aus Leidenschaft, mit Respekt vor der Tradition und dem Mut zur Veränderung. Was macht das mit dir?
Wenn du mir dieses Zitat sagst, das trifft mich also immer zu 100%, weil das ist mir auch wichtig, diese Werte zu bewahren, für das die Hosta steht, was mein Opa und auch mein Papa aufgebaut haben. Aber ich möchte ja nicht einfach nur ihren Weg verwalten, sondern ich möchte ja meinen eigenen Weg gehen. Deswegen, ich fand mein schönes Zitat auch leider schon von einem verstorbenen Freund von meinem Papa, der meinte, ich sei der perfekte Mix zwischen meinem Opa und meinem Papa.
Das ist schön.
Ja, das fand ich auch. Das hat mir auch echt gerührt, muss ich sagen, weil ja, man weiß es ja selber so nicht. Und deswegen fand ich das sehr schön, dass er zu mir gesagt hat, ich sei eigentlich das Ding, der Mix aus beiden.
Wie gesagt, sehr, sehr schön. Das ist ja immer als Außenstehender dann, wenn man das einmal so hört oder gesagt bekommt, besser gesagt, halt eben, glaube ich, dann auch nochmal was ganz anderes. Vor allem auch mit deiner Geschichte, die wir gleich hören werden. Wir haben ja gerade schon ein bisschen das Jurastudium angeschnitten. Du hattest vielleicht andere Pläne oder war dir schon klar, nee, ich möchte auch irgendwann das Unternehmen weiterführen und das wäre jetzt für mich der logische Schritt. Unabhängig davon, dass du einen anderen Studiengang gewählt hättest, aber...
Nee, auf jeden Fall. Ich wollte schon immer hier also mitmischen. Das war auch mein großes Ziel, auch mit meinem Papa auch immer so besprochen, dass wenn ich dann die Ausbildung abgeschlossen habe, aber er wollte so... im Prinzip so einen Notfallplan auch für mich haben, dass wenn mal irgendwas wäre, man weiß ja nie, was passiert, dann sollte ich ein solides Studium haben, mit dem ich dann trotzdem was anfangen kann und nicht einfach nur sich auf die Hosta verlassen, weil er war einfach jemand, der das Gesamtbild gesehen hat und mit allen Krisen, die ja immer so einhergehen, er wollte mich absichern, denke ich. Und deswegen ist dann dieses Jurastudium ja auch unter anderem gewesen, aber nee, war für mich schon immer klar, weil mich das auch fasziniert hat, seine Arbeit, weil ich bin viel mit ihm unterwegs gewesen und habe dann immer gesehen, wie er die Dinge so macht und fand es teilweise auch echt spannend und ich habe auch gern mit ihm über die Arbeit gesprochen. Er hat nur immer versucht, diese negativen Sachen, die hat er mir nicht so gern erzählt, wenn es mal nicht so gut lief, weil er wollte ja immer der Starke sein oder halt, dass alles super bei ihm läuft, er hat alles im Griff. Und deswegen habe ich eben die Dinge halt mehrheitlich mitbekommen, die halt super liefen und die nicht ganz so tollen Dinge eben halt weniger.
Vielleicht war es ja auch ein cleverer Schachzug an der Stelle, um das Ganze ein bisschen schmackhafter zu machen.
Ja, zum Beispiel.
Kann ja durchaus auch sein. Hast du denn, bevor du voll eingestiegen bist, hier auch schon mitgewirkt? Also hast du hier in den Ferien mal mitgearbeitet? Du hast jetzt gerade gesagt, du bist oft auch mitgelaufen oder beziehungsweise hast dich auch viel abgestimmt. Wie war das?
Ja, also in den Ferien jetzt so nicht unbedingt. Es war nur in den Ferien hatte ich halt Zeit, bei ihm mitzugehen, bei diesen Business Trips und so. Da hat er mir auch viel gezeigt. Also wir sind überall, ich war wirklich überall dabei. Er hat mich dann auch 2016 war es, glaube ich, bei Wawel in den Aufsichtsrat mit reinguckt, damit ich auch näher an diese Sache einfach rankomme und mal verstehe, wie funktioniert das Business. Ihm war es auch immer, wenn ich Zeit hatte, sehr wichtig, dass ich ihn begleite, damit er ja mir die Dinge zeigen kann, erklären kann, warum das so ist. Und meine Meinung war ihm vor allem auch wichtig, gerade wenn er neue Produkte getestet hat und so. Ich muss dann immer probieren und sagen, ob es gut schmeckt oder nicht.
Gab es denn da Momente, wo ihr komplett anderer Meinung wart?
Ja, also er hat einmal ein Design für Schaumbananen sich ausgesucht gehabt und ich fand das jetzt nicht ganz so prickelnd, weil da war ein Affe drauf und irgendwie mit Bananen und das hat so nach Kinderverpackung ausgesehen. Man musste aber dazu wissen, da war Alkohol drin in den Schaumbananen. Und da habe ich gesagt, ja, aber
kann man so machen.
Dann habe ich gesagt, Papa, ich weiß nicht, ob das gut geht, weil das sieht nach einer Kinderverpackung aus und du machst hier Alkohol rein. Nee, das sei super. Und das war dann mal so ein Punkt, wo ich wirklich nicht seiner Meinung war, aber es war für ihn auch okay. Wir haben auch über, als ich älter war, also kurz auch bevor er gestorben ist, über die Sache konnten wir dann auch streiten. Er empfand manche Dinge als nicht notwendig und da habe ich zu ihm gesagt, doch, glaub mir, das ist wichtig. Also ich musste dann zwar länger mit ihm sprechen, ich konnte ihn aber dann immer doch überzeugen von den Dingen.
Fällt dir spontan was ein, was das zum Beispiel war?
Mein Vater fand früher so Dinge wie Qualitätssicherung nicht ganz so wichtig. Er hat den Sinn und Zweck nicht verstanden. Er hatte das zwar schon, um Gottes Willen, aber was da nicht alles zu tun ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt hör mal zu, wir brauchen das aus dem und dem Grund. Und dann hat er irgendwann am Schluss gesagt, ja, okay, wenn du das sagst, dann machen wir das so. Und dann habe ich meinen Willen sozusagen durchgesetzt. Aber es war ja auch das Richtige. Er hat es dann auch verstanden.
Ja, das hört sich für mich gerade so an. Sag mir bitte, wenn es anders ist, ja? Am Anfang mitgelaufen und dann irgendwann in gewisser Art und Weise Sparringspartner geworden. Ja. Vielleicht noch nicht mit den Entscheidungspunkten halt eben, die man dann in dem Moment noch hat, aber an und für sich hört sich so an. Ist das richtig?
Ja, doch. Natürlich am Anfang ist die Meinung von der Tochter vielleicht noch nicht ganz so relevant, aber er war schon sehr stolz auch, wie das Studium lief und dass das allgemein, dass das funktioniert hat. Und dann habe ich auch gemerkt, erst ein Staatsexamen zum Beispiel, dann ist die Achtung vor mir sehr groß geworden. Und dann hat er auch immer mehr auf meine Meinung gegeben. Also umso mehr ich mich bewiesen habe sozusagen, desto mehr ist dann die Relevanz meiner Meinung auch bei ihm gestiegen.
Hattest du das Gefühl, dass er mal auch Zweifel ausgesprochen hat? Also jetzt gar nicht Zweifel vielleicht dir gegenüber hinsichtlich dir als Person, sondern mit dem Blick auf die Branche, mit dem Blick auf den Markt, mit dem Blick auf, ich habe vorhin schon einmal kurz gesagt, es ist eine Männerdomäne. Hat er da mal irgendwie Zweifel aufklingen lassen?
Er hatte generell Zweifel zum Beispiel an dem Wachstum von Hostas Stimmfach. Das sah er sehr kritisch und seiner Meinung nach waren die Marken ausgelutscht und ich habe das schon immer anders gesehen. Also das war zum Beispiel so ein Punkt, wo wir uns mal drüber unterhalten haben, dass ich meinte, also ich sehe da viel Potenzial. Man muss dazu wissen, ja, mein Papa hat die Marken gern gehabt, also alles gut, aber er hatte eine andere Leidenschaft. Er war zum Beispiel Hobbykoch und hat viel experimentiert. Und in der Schweiz hatte er damals dann auch eine Firma aufgemacht und ihm ging es mehr darum, so High-End-Produkte zu machen, also mit frischer Sahne und so, also eher so in die Pralinen-Richtung. Deswegen war diese Liebe zu sowas wie Mr. Tom und Nippon nicht so stark wie zu High-End-Premium-Produkten. Das war eher da, wo er hin wollte, aber die Umsetzung war ein bisschen kritisch.
Okay. Wir reden jetzt ja die ganze Zeit bewusst ja auch ein Stück weit über eine dritte Person in der Vergangenheit. Es gab ja für dich irgendwann den Punkt, wie gesagt, vorhin auch schon tragischerweise, den Sprung so ein bisschen ins kalte Wasser. Plötzlich die Nachfolge durch den Tod deines Vaters auch. Ich glaube, relativ unerwartet.
Ja.
Unerwartet. Du standst kurz vor dem zweiten Staatsexamen.
Mündliches.
Also,
Schriftliches hatte ich schon.
Okay. Ohne Übergabe, ohne Vorbereitung von einem auf den anderen Moment.
Genau.
Frage an dich und vielleicht ganz ehrlich, was ging dir als erstes durch den Kopf?
Dass ich funktionieren muss.
Okay.
Das war der erste Gedanke, deswegen auch, hört sich schlimm an, aber keine Träne vergossen, auch an der Beerdigung nicht, weil ich wusste, jetzt muss ich seinen Platz einnehmen und habe dementsprechend mich auch so positioniert, also nur noch Tunnelblick und funktionieren. Und das irgendwie am Laufen zu erhalten, weil von heute auf morgen so eine Verantwortung zu bekommen, in der Fantasie ist das ja immer alles schön und gut, wenn es aber dann tatsächlich soweit ist. Und dann denkt man sich, wie schaffe ich das eigentlich alles ohne ihn? Mhm. Und dann weiß man, okay, jetzt Zähne zusammenbeißen und durch. Und das habe ich dann auch so durchzogen. Mhm.
Wenn du jetzt mal ein bisschen mit diesem Rückspiegel, mit dem Rückblick so ein bisschen auf den Moment und wir sitzen jetzt ja heute hier, blickst, hast du dich verändert? Du musstest dich verändern, hast du gerade gesprochen, aber würdest du sagen, du hast dich verändert und auch so, wie du es wolltest oder weil du auch musstest, wie du es gerade schon meintest? Wie würdest du sagen?
Also am Anfang vor allem habe ich mich so entwickelt, wie ich es eigentlich nie wollte, weil ich habe immer viel früher gelacht und Spaß gehabt, viel mit Freunden unternommen und eigentlich nur Blödsinn im Kopf gehabt. Und dann ist auf einmal diese Verantwortung dazugekommen und diese ganze Lebensfreude ist irgendwo ausgesaugt gewesen. Ich hatte nicht mal Lust, meinen Geburtstag mehr zu feiern, bin im Bett gelegen und ich bin nur noch zu Hause gewesen. Also ich war unter der Woche hier und am Wochenende, ich habe ja bis Anfang 30 noch bei meiner Mama gewohnt, im Keller, im Zimmer. Und da bin ich eigentlich das ganze Wochenende dann wie so ein nasser Kartoffelsack im Bett gelegen und ja, habe meine Freunde auch komplett vernachlässigt. Und selbst heute fällt es mir noch schwer, die Zeit aufzubringen, weil es so viel ist. Also das ist zum Beispiel eine Veränderung, die ich nicht gut finde, wo ich aber auch aktiv peu à peu versuche, wieder reinzukommen. Und da ich so überfordert war, wahrscheinlich mental auch mit dieser neuen Situation, wusste ich auch nicht, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich sein. Und habe dann versucht, ihn irgendwo zu imitieren. Mhm. Also dann dieses impulsive und nicht vorhersehbare Verhalten und so, ich muss einen Chef raushängen lassen und diese Dinge. Und erst viel, viel später durch Coaching zum Beispiel, wo wir dann über Werte gesprochen haben, das zu ermitteln, dann habe ich eigentlich wirklich festgestellt, wer ich bin und vor was ich stehe. Also es war eine Reise bis dahin.
Mhm. Hat dein Umfeld das dann auch gemerkt? Du redest ja von so zwei Wechsel. Der eine Wechsel ist von jetzt auf gleich Unternehmerin. Ja. Der zweite Wechsel ist dann in dieser Nachfolge sozusagen, ohne Übergang, vielleicht sehr hart geworden zu sein und jetzt zu merken, hey, so geht's einfach auch nicht weiter. Das sind vielleicht nicht meine Werte, wofür ich einstehe. Ja. Hat das dein Umfeld mitbekommen? Haben das Mitarbeiter mitbekommen? Hat das Team mitbekommen? Wie würdest du es einschätzen?
Mitarbeiter, glaube ich, weniger. Okay. Also zumindest gab es das Feedback nur selten. Wo es wirklich spürbar war, war in der eigenen Familie und bei Freunden natürlich. Die haben es dann immer wieder, also vor allem Freunde, probiert halt, mich irgendwie aus dem Haus zu bekommen oder irgendwie mich zu motivieren, aber es ist ihnen halt leider Gottes nicht gelungen. Mhm.
Du hast ja gerade schon auch ein bisschen gesagt, ich wusste in dem Moment, man kriegt eine schreckliche Nachricht und ich wusste in dem Moment, ich mache das jetzt, ich muss in seine Fußstapfen treten, wenn man so sagen kann. War dir das wirklich so klar, wie du es jetzt sagst? War dir das in dem Moment wirklich auch so klar?
Gute Frage, rückblickend. Ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich wusste einfach, das ist meine Aufgabe jetzt. Mhm. Und das gilt es durchzuziehen. Also ich weiß noch ganz am Anfang, dass die Leute hier Angst hatten. Sie kannten mich ja klar als Kind oder halt dann mal als Jugendliche gesehen, aber nicht so, dass sie wissen, okay, wer ist denn Laura eigentlich? Und da hatten viele die Sorge, dass ich Hoscha verkaufe, dass ich gar nicht das Interesse habe hier an dem Standort zum Beispiel, sondern also ich hätte auch so eine sein können, die jetzt lieber auf den Bahamas rumchillt und sagt, okay, ich verkaufe den Laden hier, nimm die Kohle mit und weg bin ich. Nee, das war keine Sekunde. Mhm. Deswegen, also steckt einfach in mir drin. Ich kann das auch nicht erklären, warum das so ist, weil es gibt schon Momente, wo man sich denkt, man könnte es auch einfacher haben, aber... Mhm. Der Verkauf nicht. Also da muss die Bude zusammenfallen oder keine Ahnung, dass ich das machen würde.
Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, da muss was anderes passieren, weil es ist ja eine Männerdomäne, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. Das heißt ja für dich ja auch, du bist, wenn ich es jetzt so sage, nicht nur Erbin, Unternehmerin, aber auch natürlich ein Stück weit vielleicht auch Angriffsfläche. Was heißt das für dich oder merkst du das irgendwie?
Ja, also ist schon schwieriger als Frau, würde ich behaupten. Mhm. Man spürt es oft. Am Anfang war es vor allem sehr kritisch, dass dann Männer auch versuchen, einen anzumachen.
Okay.
Und ich bin da eher so der Typ, du kannst mir mal einen Buckel runterrutschen. Nee, das war für mich ja nie eine Option. Und allgemein, man wird es immer so ein bisschen belächelt. So nach dem Motto, jetzt kommt da die Ende 20, Anfang 30-Jährige, hat nur nichts auf die Kette gebracht gefühlt. Und ja, man fühlt sich immer so ein bisschen herabgesetzt. Und deswegen ist mir auch wichtig, natürlich was auf die Beine zu stellen und nicht nur, dass es nachher heißt, ach ja, die hat sich ins gemachte Nest vom Papa reingeguckt, sondern wer hinter die Fassade bei Hosta blickt, der sieht, wie viel eigentlich wirklich zu tun ist und dass das sehr viel Kraft kostet. Und deswegen bin ich auch stolz, dass mein Team das mit mir so durchzieht, auch wenn es echt schwierig ist und dass wir uns da behaupten. Und ich bin auch echt happy, dass wir, seit ich hier bin, auch die Frauenquote zum Beispiel massiv erhöht haben. Das hat es ja früher gar nicht gegeben. Es waren viel Männer. Und also nicht irgendwas gegen Männer oder so, aber ich finde halt, wenn Frauen auch in Entscheidungsfindungen mit reinkommen, ergibt es nochmal ein ganz anderes Bild, weil Männer haben halt den einen Blick und die Frauen haben aber nochmal einen anderen Blick. Und ich finde, genau diese Mischung macht es auch nachher aus. Und deswegen bin ich froh, so wie die Belegschaft heute ist, dass unser Frauenanteil wirklich massiv gestiegen ist.
Glaubst du, ja, ich beantworte die Frage eigentlich schon selber, glaubst du, du hast da zum Teil beigetragen? Ja. Glaubst du, es ist auch deiner Persona geschuldet, dass du eine Frau bist? Dass viele sich motivierter gefühlt haben und sagen, Mensch, der sitzt jetzt eine junge, motivierte, die ein bisschen was verändern will, ein bisschen neuen Schwung auch vielleicht reinbekommen, Blick auf andere Dinge. Und sie sogar noch eine Frau, das motiviert uns, wir wollen da mit dabei sein.
Also du meinst, dass ich Frauen anzogen habe? Ja, ich habe das mal als Feedback bekommen von einer Bewerberin. Sie wollte hier dann unbedingt arbeiten, weil ich da bin. Sie hat dann von mir, keine Ahnung, irgendwas gelesen oder gehört gehabt. Kriegt das schon ein paar Jahre her, aber sie meinte dann, ja, also sie wollte unbedingt, weil ich hier bin, hier arbeiten. Und das, was ich vorhatte, und das hat sie motiviert.
Okay.
Da war schön.
Ist sie denn noch da?
Nein, sie ist mittlerweile verheiratet und ist weggezogen.
Okay.
Deswegen.
Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen über deine Rolle gesprochen, dass es in dieser ganzen Männerwelt, Männerdomäne nicht so ganz einfach ist. Wie bist du denn peu à peu in die Rolle reingewachsen? Welche Schritte hast du unternommen? Wie bist du vorgegangen?
Also wenn ich vom Start aus überlege, also 2019 erstmal irgendwo Findungsphase und mal ankommen und mal die Strukturen in so einem Betrieb verstehen, weil das war ja nicht so ein kleines Startup da mal mit 10 Personen, sondern war ja schon ein Apparat hier mit verschiedenen Abteilungen und einmal die kennenzulernen, die Begrifflichkeiten kennenzulernen, wirklich von Anfang an. Und dann kam ja auch noch blöderweise 20, gleich Corona im März. Und dann war eigentlich diese Kennenlernphase, wurde ja dann mehr oder minder unterbrochen. Und alles nur noch übers Homeoffice oder halt dann per Videocall sich auszutauschen, das war schon auch eine Herausforderung. Wir haben uns halt auch durchgewurschtelt und als dann diese ersten Lockerungen kamen, dann war es auch, ich weiß gar nicht, wer da drauf kam, dann das erste Mal kam einer um die Ecke und hat gemeint, also jetzt brauchen wir eine Vision und eine Mission. Und da wurde da einfach irgendwas hingeklatscht an eine Tafel, da erinnere ich mich noch ganz gut dran. Und so, ja, das muss es jetzt sein. Und meine Geschäftsleitungsrunde, die hat dann auch gesagt, ja, komm, das machen wir jetzt so. Und obwohl ich keine Ahnung von dieser Thematik hatte, ich habe dann nur auf die Tafel drauf geschaut und habe gesagt, nee, sorry, da kann ich nicht mitgehen. Jetzt hier irgendwas mal kurz rauszupressen, ganz sicher nicht. Und ich habe das einfach nicht gespürt, auch nicht aus dem Bauch raus nichts. Und habe mich dann da wirklich, also mit den regelrecht gestritten, das war schon echt heftig, warum ich jetzt nicht diese Vision und Mission da verabschieden möchte, weil das hat jedes Unternehmen und das braucht's und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte es aber so nicht. Und dann hat's, ich glaube 22 war es dann, dass wir die Hostafari begonnen haben. Weil mir war es wichtig, wenn wir sowas machen, dann muss es aber auch echt sein und den Kern widerspiegeln, nicht einfach was hingeklatscht, damit sie es gut anhört, sondern dann muss es die Realität sein. Und da haben wir dann unsere Mitarbeiter eingeladen gehabt, in zwei Workshops da mitzumachen und sich da einzubringen, wie sehen Sie Hosta, weil es bringt nichts, wenn ich da irgendwas hinballer und dann fühlt es aber keiner der Mitarbeiter, sondern die sollen sich auch damit identifizieren. Und dann hat es so seinen Lauf genommen, dann haben wir da den ersten Schritt gehabt und dann kam für mich der erste Leadership-Workshop und dann habe ich das erstmal ja auch davor nie mit Leadership eigentlich auseinandergesetzt gehabt. Ich habe gedacht, was kommt denn jetzt wieder für ein Quatsch eigentlich? Es gab es ja früher alles nicht. Also ich habe meinen Vater nie über Leadership sprechen hören, dachte mir, ja okay, der Nächste mischt wieder, aber machen wir es halt mal mit. Ich bin ja da offen für sowas. Und da habe ich während dem Workshop eigentlich erstmal so realisiert, okay, um was es hier eigentlich geht und was ich eigentlich sein möchte. Um da in die Tiefe zu gehen, habe ich dann mit demjenigen, der das veranstaltet hat, auch Einzelcoaching über mehrere Sessions eigentlich gemacht. Und haben wir wirklich angefangen, so Werte zu ermitteln, für was stehe ich überhaupt, was ist meine Tribal Map und mein Mission Statement und haben alles das gemacht oder Big Five for Life und was da alles dazugehört. Und das war echt eine spannende Reise und das war für mich eigentlich die große Veränderung und die für mich auch elementar war, weil da kurz danach, ein Jahr später, war dann Vision und Mission geboren oder das wurde dann nochmal in Workshops detaillierter besprochen, aber so war die Reise bis dahin und ich finde, das war der entscheidende Schritt eigentlich, zu wissen, wer ich bin, weil ich davor, habe ich mir da nie Gedanken drüber gemacht, wer ich eigentlich bin und für was ich stehe. Mhm. Deswegen, das war wirklich elementar und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, das zu machen.
Das heißt, die Nachfolge fängt erstmal bei einem selber an.
Genau, innere Klarheit.
Mhm. Jetzt hast du gerade schon Hostafari, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist ja ein Kunstwort.
Ja.
Hosta und Safari.
Ja.
Ja. Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, was ihr gemacht habt, wie ihr es gemacht habt. Wie hast du für dich entschieden, wer damit alles dabei sein sollte? Weil du hast gerade schon gesagt, das war ein elementarer Schritt,
ja,
eine Werte auszuarbeiten, eine Vision auszuarbeiten, ein Leitbild vielleicht von abzuleiten, je nachdem. Und für mich ist es elementar, weil es halt eben eine Unternehmensstrategie ist. Wo steuern wir unser Schiff hin? Wie hast du für dich entschieden? Du hast du erstmal entschieden, so wie es vorgeschlagen wurde, willst du es nicht? Dann kam aber die Entscheidung, es sollen Menschen mit dabei sein, mit denen ich das ganz gerne einfach gemeinsam gestalte, gemeinsam entwickle. Mhm. Wie hast du das für dich entschieden? Wie bist du da vorgegangen?
Also wer alles dabei sein sollte? Ich habe das auf freiwilliger Basis gemacht. Ich hatte natürlich einen Wunsch, dass ich halt eigentlich einen Querschnitt habe aus jeder Abteilung, mindestens eine bestimmte Personenanzahl. Wir haben das dann so gemacht, dass wir Plakate im ganzen Unternehmen aufgehängt haben mit den Terminen und eigentlich jeden aufgefordert haben, mach doch bitte mit.
Okay.
Und dann war die Resonanz auch ziemlich gut. Klar, ich hätte mir vielleicht von der einen oder anderen Abteilung noch ein paar mehr gewünscht, aber es muss ja immer alles machbar sein. Aber die, die dabei waren, auch vor allem Ältere, das fand ich ganz stark, dass die nicht wieder gesagt haben, jetzt kommen da die mit dem, keine Ahnung, was für eine 40, die eigentlich auf Deutsch gesagt. Nee, sondern die haben gesagt, nee, finden sie auch richtig toll, dass sie auch eine Rolle spielen, dass sie gehört werden und dass ihre Meinung zählt. Und ich denke, diese Workshops haben bei ganz vielen auch das ausgelöst, das, was es eigentlich erreichen sollte, so die Wertschätzung ihnen gegenüber, dass ihre Meinung zählt und ihr Beitrag. Und das war mir echt wichtig, dass wir das mit reinnehmen, weil sonst wäre es für mich nicht echt gewesen.
Mhm. Gab es auf diesem ganzen Weg dann auch irgendwelche Herausforderungen, Stolpersteine, die du jetzt für dich sagst, okay, am Anfang hast du dich ja dagegen gelehnt, dass die Vision nur rangepinnt wird, dann hast du schon den, ich nenne sie jetzt mal Stolperstein, gesagt, nee, wir machen das anders. Du musstest dich ja gegen eine Geschäftsleitung durchsetzen, die vor dir da war.
Tatsächlich waren die alle nach mir da.
Ach so, okay. Ja. Gab es dann danach noch Stolpersteine, wo vielleicht Leute es anders gedacht haben, insgesamt in dieser ganzen Nachfolgereise, wo du gesagt hast, nee, ich setze mich jetzt aber ja durch, ich möchte das so, weil ich möchte gemeinsam mit der ganzen Gruppe nach vorne schauen.
Tatsächlich, als die Workshops waren und man sieht ja dann so, wie die Gruppen arbeiten, ich war ja auch in Gruppen dabei, das wurde ja immer hin und her geswitcht, war ich schon echt happy, dass ich gesehen habe, dass die meisten meiner Mitarbeiter eigentlich so denken wie ich und dass das irgendwo matcht. Also das war dann schon so innerlich, jawohl, coole Sache. Und dann eigentlich, als es um die Finalisierung vor allem ging, dann habe ich wieder mit der Geschäftsleitungsrunde da so ein paar Kämpfe gehabt, jetzt keine, weiß ich, ganz arg wilden, aber da wollte halt so jeder seine Meinung reinbringen, das ist ja auch in Ordnung, aber wo ich dann wieder gespürt habe, das geht von dem weg, was ich fühle, dann konnte ich es nicht akzeptieren. Da habe ich gesagt, nee, Leute, tut mir leid, jetzt hier haben wir einen Stopp drin, ich bin bei Film, mache ich mit, aber gewisse Dinge kann ich nicht unterstützen, weil das dann nicht von mir kommt.
Mhm.
Nur damit sie es wieder, ist auch natürlich Marketing, wenn das dabei ist, ist ja immer wichtig, wie sich das anhört und so. Ja, aber ich habe gesagt, nee, machen wir nicht.
Es muss echt sein, hast du vorhin gesagt.
Genau. Es muss authentisch und echt sein. Ich muss das von innen raus fühlen. Also das ist mir wichtig. Also ich bin auch jemand, der viel auf den Bauch hört. Und wenn ich schon, wie soll ich sagen, wenn sich mein Bauchgefühl schon vehement wehrt, dann weiß ich, es ist ein Fehler und ich darf den Weg nicht gehen.
Mhm.
Und dann fühle ich mich auch nicht wohl. Und ich wüsste, wenn ich gesagt hätte, ja, okay, lass uns das machen, dann wäre ich irgendwann in 2 Wochen nachts aufgestanden und am nächsten Tag hätte es eine E-Mail gegeben, wo drin gestanden wäre. Jetzt nochmal alle treffen und hätte gesagt, wir machen das doch so, wie ich es, wenn man auch schon mal gesagt hat.
Mhm.
Immer dieses, da habe ich mich auch weiterentwickelt zum Beispiel, weil People-Pleasing ist auch so ein Thema, dass man immer viel Ja sagt und seine eigene Meinung dann vielleicht hinten anstellt. Und das habe ich auch lernen müssen, dass ich nicht irgendwie everybody's darling sein muss, sondern dass meine Meinung auch zählt und vor allem in meinem Unternehmen. Und dann ist es auch besser geworden, weil am Anfang ist so, ja, dann kommen die Erfahrene aus der Branche und die erzählen dir, wie das funktioniert. Ja, okay. Aber wenn es gegen meine Werte geht und so, dann kann ich das auch nicht unterstützen, auch wenn das die Branchenexperten sagen. Mhm.
Du bist jetzt voll drin schon in dem Thema Unternehmensführung. Mhm. Ja, was man ja vielleicht so nicht gelernt hat, was du ja dann von jetzt auf gleich lernen durftest mit ganz viel Aha-Momenten. Du stehst ja auch dafür, für Female Leadership, ja. Unternehmenskultur neu zu denken. Wie denkst du neu? Also du hast jetzt gerade schon einen kleinen Ausblick gemacht, aber wie denkst du insgesamt das Thema Unternehmenskultur?
Zum Beispiel ist mir ganz arg wichtig, was es hier früher gar nicht gab, ist eine Feedback-Kultur. Mhm. Dass man eher die Sachen dann unter den Teppich gekehrt hat, so nach dem Motto, bloß kein Schuldiger zu sein. Aber das ist für mich die falsche Denkweise, sondern es geht ja nicht darum, einen Schuldigen zu suchen, sondern die Probleme oder die Herausforderungen, die man hat, zu lösen. Und ich versuche das hier rein zu transportieren, dass man Fehler oder wenn was nicht gut lief, dass man das einfach sagen kann und gemeinsam nach Lösungen schaut. Und das ist zum Beispiel was, wo wir schon noch viel Arbeit vor uns haben, weil ich mag das immer wieder, dass halt lieber so ein bisschen alles weggeschoben wird. Mhm. Und aus der Vergangenheit, ja, okay, ich kann es nachvollziehen, weil da wurde nach einem Schuldigen gesucht, aber das ist was, was ich zum Beispiel nicht unterstütze. Ich möchte das Wissen ganz klar und ehrlich, und ich sage auch zu meinen Mitarbeitern immer, wenn ihr eine andere Meinung habt oder sagt, Laura, oder euch denkt, Laura, ne, dann sagt's mir bitte. Es geht doch um die Sache. Es wird ja nicht persönlich und einer sagt, ja, du bist eine dumme Kuh oder irgendwas, sondern, sondern einfach, Laura, okay, deine Meinung, ich habe noch eine andere Sichtweise oder kann ich mal meine Meinung dazu sagen? Das ist für mich unendlich wertvoll, weil die Sichtweise sich dadurch ändert. Und das ist mir wichtig, weil irgendwann, wenn du bestimmte Themen ja nur noch bearbeitest, dann kriegst du auch wieder so einen Tunnelblick und siehst manche Dinge, die außerhalb sind, gar nicht mehr. Und das kann jemand, der vielleicht nicht so arg in der Sache drinsteckt, besser transportieren. Und bei meinem Papa war es leider so, oder zumindest habe ich so empfunden, dass er nur seine Meinung zählt. So nach dem Motto, der andere interessiert mich nicht und die haben eh alle keine Ahnung und nee, überhaupt nicht. Man muss nur immer aufpassen, wo ist die Balance, dass man nicht überrollt wird sozusagen oder auch, dass man nicht den Eindruck erweckt, man ist naiv oder irgendwas. Das musste ich auch lernen, weil am Anfang war das bestimmt so. Oder dann am Anfang von der Karriere sind natürlich auch Menschen auf der Platte gestanden, die es nicht so gut mit mir meinten. Und ich habe auch dieser Reifeprozess, wo man irgendwann ein Gefühl dafür hat, okay, wer meint es gut mit mir, wo habe ich auch einen Mehrwert und oder wer will mir jetzt eigentlich nur Geld aus der Tasche rausziehen. Mhm.
Wo hat oder gab es das Gefühl für dich, dass die Mitarbeiter, gerade weil dein Vater anders geführt hat, dass sie am Anfang ein bisschen verhalten waren? Oder waren die von vornherein so, hey ja, es gibt eine neue Führungskultur, wie willst du das einschätzen?
Nee, am Anfang waren sie tatsächlich sehr verhalten, weil sie mich null einschätzen konnten. Es hätte ja sein können, wie der Vater sozusagen oder so eine verwöhnte Göre, hätte ja alles Mögliche. Ja, kann ja sein, deswegen... Deswegen kann alles Mögliche sein und deswegen am Anfang war so ein bisschen die Distanz, so ja, bloß nicht zu nahe kommt, sonst fehlt der Kopf vielleicht. Aber dann so peu à peu und dass ich auf die Leute zugegangen bin und mit ihnen gesprochen habe und ich denke, das hat sich einfach mit der Zeit ergeben durch Verschiedenes, dass sie dann auch ein anderes Feeling bekommen haben. Ich weiß dann meinte einer aus dem Vertrieb, es ist faszinierend zu sehen, dass als mein Papa noch lebte, dass die Menschen bei Hosta mit geneigtem Kopf zur Arbeit gegangen sind und jetzt haben sie den Kopf oben und freuen sich, zur Arbeit zu kommen. Natürlich, es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der denkt, ja, du blöde Nuss oder irgendwas. Aber ich denke, summa summarum hat sich die Kultur hier massiv verbessert. Wir sind immer noch da, das ist ein Weg noch und den gehen wir auch weiter an. Aber wenn man den Sprung sieht von 2019 oder in der Vergangenheit bis dann heute, dann haben wir heute schon eine ganz andere Kultur und oft darauf bin ich auch echt stolz.
Es wandelt sich ja so ein bisschen. Ja. Jetzt habe ich bei euch aufgeschnappt, Tradition ist unser Fundament, aber nicht unsere Grenze.
Genau.
Das trifft es hier vielleicht ganz gut. Wie würdest du sagen, werden die traditionellen Dinge hier noch eingehalten und wie bringt man den Wandel unter? Du hast ja schon gesagt, wie es angeht teilweise, auch mit ein bisschen Skepsis teilweise, ist ja auch ganz logisch. Wie geht ihr da im Allgemeinen mit um, dass ihr versucht, beides unter einem Hut zu bekommen?
Zum Beispiel, wenn man es jetzt auf die Produkte bezieht, auf was für mich dann Tradition ist, denn Mr. Tom oder Nippon, wir stellen die Rohstoffe ja selber her, also dieser Hauptrohstoff dann irgendwo. Also wir machen unsere Schokolade selber, wir puffen unseren Puffreis selber, wir rösten unsere Erdnüsse selber. Natürlich würde das auch besser gehen, wenn man die jetzt zum Beispiel zukauft oder wie auch immer, weil dann wäre halt alles perfekt. Aber ich finde, das macht den Charme dieser Produkte irgendwo aus, dass sie eben echt sind und nicht so sie sind nicht perfekt. Das heißt nicht irgendwie, dass die Qualität deswegen drunter leidet, sondern es kann halt mal sein, dass die eine Erdnuss ein bisschen dunkler geröstet ist als die andere. Das kann halt passieren. Aber das ist für mich auch dieses Stück Kindheit und auch Tradition. Daher so kommt's. Und wenn ich in den Mr. Tom reinbeißen würde und das wäre so ein perfekt gerösteter, dann wäre der Geschmack mir fehlen. Und ich spüre auch dann immer, dass junge Mitarbeiter, die das gar nicht so kennen, die sagen immer, der ist ein bisschen bitter. Und dann sage ich, nee, der ist nicht bitter, der muss so sein. Und das wäre auch was ich gar nicht aufgeben möchte. Ja, natürlich, wenn mal ein Engpass ist oder so, dass man mal Nüsse zukauft, kein Thema. Aber sowas, das sind die Themen, die ich toll finde. Und es gibt ja auch gerade den Hype, dass man entweder Zucker ersetzt, durch Zusatzstoffe oder Schokolade ersetzt, durch andere Dinge. Und das sind so Dinge, wo ich dann sage, nee, also man kann mal damit rumexperimentieren. Ich würde aber nie zum Beispiel Nippon, das Originalprodukt, jetzt mit so einem komischen Ding da überziehen, wo für mich keine Schokolade ist, weil dann würde ich den Kern dieses Produkts und der Marke dann nachher eigentlich sprengen. Und das würde gegen meine Werte verstoßen. Ich könnte das nicht, auch wenn ich es gerade viel beobachte, es wird viel gemacht aufgrund der Kakaokrise. Aber das ist für mich genau in den Zeiten, auch in schlechten Zeiten, eigentlich sich treu zu bleiben und die Tradition zu wahren. Das heißt, dass man nicht experimentieren kann oder mein Line-Extender ist alles in Ordnung. Aber das Kernprodukt und die Kernmarke darf sich meines Erachtens nicht ändern, weil sonst würde ich den ganzen Ursprung in dem Moment zerstören.
Verstehe ich. Dieses unperfekte Perfektsein.
Genau.
Ja, das Echte. Was im Mittelstand übrigens auch immer wieder ausmacht, ne? Einfach echt zu sein. Wie hast du dich mittlerweile, das ist jetzt seit 2019 schon ein Stück weit eine Zeit vergangen, hier im Unternehmen positioniert? Also man muss ja nicht die allgemeine, wie heißt das, Wollmilchsau?
Eierlegende Wollmilchsau.
So, jetzt stand ich auf dem Schlauch. Eierlegende Wollmilchsau sein, sondern man muss natürlich wissen, wie setze ich mich selber ein als Persona, was sind meine Stärken und wie setze ich mein Team ein? Wie hast du dich da positioniert, beziehungsweise wie hast du da dich um dich herum organisiert?
Ja, am Anfang dachte ich, ich muss ja natürlich alles können und habe dann ja auch dementsprechend immer dann mit so halbgarem Wissen irgendwo versucht, die Mitarbeiter zu beeindrucken, obwohl sie die Experten in ihrem Bereich sind. Und gerade auch durch das Coaching habe ich dann festgestellt, ich muss das gar nicht. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, meine Mitarbeiter zu ihrem Optimum eigentlich zu führen, sie da ja hinzuführen. Indem ich dann mit den richtigen Fragen eigentlich die Lösung aus ihnen rauskitzel, weil sie wissen es alles selber. Und nicht, ich weiß es besser, weil ich mache das nicht jeden Tag. Ich kann das operative Geschäft auch von der Qualitätssicherung zum Beispiel gar nicht. Das ist ja unmöglich. Und die wissen es besser. Und meine Aufgabe ist, das einfach rauszuholen. Und funktioniert mal besser, mal weniger gut, liegt aber auch, ja, wie ist die Stimmung heute und so. Aber das ist meine eigentliche Aufgabe. Und na, natürlich hat man auch die Abteilungen, die man direkt betreut und hat nochmal einen anderen Draht zu denen. Mir sind ja zum Beispiel das Marketing direkt unterstellt, der Vertrieb, weil da geht was. Also das interessiert mich dann auch. Jetzt, ich könnte nie Finance machen und Buchhaltung. Also es ist ja eine total wichtige Abteilung, aber ich könnte mich damit nicht identifizieren und deswegen könnte ich sie nicht richtig führen. Deswegen wäre es ein Fehler, deswegen gibt es da jemanden, der das toll macht oder auch Operations. Ja, ich finde Maschinen super spannend, aber was da alles nicht. Und ich will mal gucken, was kommt hinten raus und das soll alles toll aussehen, tolle Qualität, aber wie sie aufgebaut wird, die Maschine und so, da kriege ich Schweißausbrüche, wenn ihr an sowas denkt. Nee, nee. Deswegen, ich mache genau Vertrieb, Marketing direkt und die R&D noch, weil Produktentwicklung, ja. Ich darf immer was probieren, wenn ich dann komme, wenn wir schon fix haben. Das ist natürlich mein Highlight. Da freue ich mich immer drüber, weil die auch so mega motiviert sind. Und ich möchte auch dahin zurück, was mein Opa früher hatte, weil hier war die Produktentwicklung früher so, dass da ein Ding nach dem anderen rauskam, weil die einfach ihren Vibe gefunden haben. Und da möchte ich auch wieder hinkommen, dass wir sagen, jawohl, wir machen Produkte, die uns selber ja gut schmecken. Das ist mein Anspruch, dass ich sage, ja, das kaufe ich selber oder beziehungsweise esse ich selber, weil es bringt nichts, irgendwas rauszudrücken, damit es rausgedrückt ist, sondern das muss auch zu uns passen. Und wenn es mir nicht schmeckt, ganz ehrlich gesagt, dann kommt es auch nicht auf den Markt.
Also was ich wahrnehme, also was ich wirklich sehr stark wahrnehme, ist einfach diese Tradition zu bewahren. Gerne Dinge für was Neues zu probieren und so weiter, aber dennoch die Tradition. Wie blickst du denn, wenn wir jetzt echt über das Thema Tradition sprechen sollten, insgesamt auf den Mittelstand, also sprich, es gibt ja viele Familienunternehmen, die mittlerweile vielleicht hier und da keine Nachfolger mehr finden, wo die Tradition verloren geht. Welchen Blick hast du da drauf? Du bist sicherlich auch irgendwie vernetzt, dass du auch andere kennst. Wie nimmst du das wahr?
Ich finde es sehr schade, weil es sind so tolle Unternehmen, wo es sich ja wirklich lohnen würde, weiterzumachen, weil es wurde ja was geschaffen und mit so viel Mühe und Kraft, und ich will gar nicht wissen, wie viele Nerven da der eine oder andere dabei verloren hat, und dass dann einfach die Dinge dann auch teilweise von Konzernen aufkauft werden oder regelrecht geschluckt werden und dann die eigentliche Identität verloren geht. Das finde ich, das ist sehr traurig. Ich würde es mir anders wünschen, aber obliegt ja jedem selber, wie Nachfolgeregelungen aussehen können. Aber ich glaube zumindest, wenn ich jetzt von mir ausgehen würde und ich wüsste, ich habe keine Kinder und habe einfach niemanden, dem ich so per se aus der Familie geben kann, dann würde ich mir wirklich anschauen, gibt es vielleicht einen Mitarbeiter, der das mit Herzblut macht. Also wer ist die Person dann, der das weiterführen kann in meinem Sinne, oder halt zumindest, klar, jeder darf ja sein eigenes Ding einbringen, aber wo habe ich ein gutes Gefühl? Und viele verkaufen es halt dann aus Verzweiflung raus, weil sie halt niemand haben. Und ich verstehe, dann haben sie das Geld und auch dann für die Familie und so. Aber schade um das Unternehmen.
Es ist ja auch immer eine große Verantwortung, die auch mitschwingt. Also das, wenn's mal geht's um 10 Mitarbeiter, mal geht's aber auch um, was hast du vorhin gesagt, über 1000 Mitarbeiter. Ja. Oder hier alleine 160 Mitarbeiter. Also es sind ja immer Verantwortungen, die auch mitschwingen. Und dann die äußeren Faktoren, wie zum Beispiel der Mitarbeitermarkt, Führungskräfte, je nachdem. Wie denkst du das hier bei euch und wie nimmst du das wahr? Ich meine, ich habe ja vorhin den Namen schon ein bisschen falsch ausgesprochen. Wir sind jetzt nicht in der Weltmetropole gerade. Das ist ja sicherlich auch für euch ein Thema, für dich ein Thema, wo man ja durch den Kopf geht, okay, wie machen wir das? Wie wollen wir das lösen?
Also Führungskräftemangel. Mhm. Ja, oder Fachkräftemangel, nicht Führungskräftemangel, Entschuldigung. Da sind wir auch mittendrin. Also wir tun auch unser Bestes und Employer Branding wird auch immer wichtiger in dem Zusammenhang, eigentlich zu zeigen, hey, wer sind wir? Was machen wir? Und genauso wie die Bewerberin, wo ich vorhin erzählt habe, das sind dann die Momente, wo ich sage, so müssen wir die Leute gewinnen. Die müssen sagen, sie haben Bock auf das Unternehmen, weil die Werte stimmen und sie können sich damit identifizieren. Und gerade das müsste der Vorteil vom Mittelstand sein, wenn zum Beispiel der Geschäftsführer oder Inhaber, wer auch immer jetzt in dem Fall, einfach sich repräsentiert und sagt, hey, komm zu uns, hier steht das und dafür steht das Unternehmen auch. Und wenn euch das zusagt und ihr genauso denkt, dann seid ihr hier bei uns richtig, weil ja, überall wird halt mit den Gehältern geworben. Ja, das ist das eine Ding, aber das Gehalt alleine macht ja nicht glücklich. Ich muss ja auch die Arbeit, die ich verrichte, muss ich ja gern machen, weil wir sind hier im Schnitt mindestens 8 Stunden. Und ich denke, wenn man hier täglich 8 Stunden verbringt, dann sollte das ja auch irgendwo sinnstiftend sein. Und man muss sich gut dabei fühlen, weil sonst ist wirklich nur ein 9-to-5-Job und der würde mich persönlich nicht erfüllen. Das ist auch nicht mein Anspruch, dass meine Mitarbeiter so nach dem Motto, ja, jetzt mache ich es halt irgendwie, sondern die sollen hier arbeiten, weil sie es möchten, weil sie davon überzeugt sind.
Weil es nun mal noch Lebenszeit ist.
Ja.
Ja, also 8 Stunden dann im Schnitt. Ich kann das übrigens nur bestätigen an der Stelle. Ich wurde hier vorne an der Pforte direkt mit Namen begrüßt. Also die wussten auf jeden Fall Bescheid, wer jetzt hier gerade kommt. Das macht man, finde ich, von ungefähr. Wie macht ihr das? Also wie machst du das? Welchen Anstrich hat das von dir, dass genau das auch gelebt wird? Also dass die Werte auf der einen Seite nicht nur mal toll ausgearbeitet wurden mit dem Team und Gestalt, ich meine, das kenne ich ja auch, sondern dass das auch tagtäglich, auch wenn es mal schwierig ist, ja, kommt immer ein bisschen auf die Stimmung an, dennoch gelebt wird.
Also Wertschätzung ist für mich das Bitte und Danke sind so Dinge, und auch zum Beispiel meine Assistenz, die IPEC, die veranstaltet immer unser All-Hands-Meeting einmal im Monat und das macht sie wirklich toll und hat da die Leute auch immer aufgefordert, Mensch, macht mit. Und dann habe ich am Anfang auch beobachtet, das sind ein bisschen wenig Leute. Und das fand ich dann ihr gegenüber echt eine Frechheit, weil sie so viel Mühe da reingesteckt hat und da eigentlich was erzählen will, weil es hieß immer, oh, hier ist die Kommunikation zu schlecht, man kriegt nichts mit, also schafft man die Plattform, sie macht es und dann kam kaum jemand. Und das war dann so ein Moment, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's mir aber. Und dann habe ich auch ein Statement mal an die Mitarbeiter gemacht und zack, sind sie auf einmal da gestanden. Ja, vielleicht aus Zwang mag sein, aber ich wollte ihnen näher bringen eigentlich, warum sie jetzt hierher kommen. Und das ist der Wertschätzung der IPEC gegenüber vor allem geschuldet ist, weil sie gibt sich die Mühe und ich erwarte dann auch, wenn das jemand macht, dass man da zumindest Interesse zeigt. Man muss nicht jedes Mal dabei sein, aber mal zuhören, was ist denn im Unternehmen los? Also das sind so Kleinigkeiten für mich. Oder auch mal jemand Feedback zu geben und zu sagen, ey, das hast du echt gut gemacht. Weil das hört man ja auch kaum. Es, wie heißt bei den Schwaben? Nicht geschumpfen ist genug gelobt. Und da muss, ich bin ja auch so erzogen worden. Mein Vater hat mich nicht gelobt oder so. Und deswegen, ich muss auch mich immer wieder daran erinnern, dass ich das machen möchte. Das ist auch mein Anspruch, weil derjenige weiß das ja auch nicht. Und auch mal zu sagen, Mensch, echt toll, was ihr hier macht oder allgemein, wie es läuft. Einfach mal Feedback zu geben, aber auch Feedback zu geben, wenn es mal nicht so gut läuft. Mhm. Das ist für mich auch Wertschätzung, weil dann nur hinterm Rücken dann über die Person abzuziehen und zu sagen, ach, der macht das doch heute wieder blöd und warum macht er das so? Und einfach diese Negativität, sondern einfach dann sagen, du, können wir mal darüber reden. Ich habe da gerade ein nettes, beste Gefühl dabei, hol mich mal ab. Das ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig.
In meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass Feedback dann deutlich besser auch ankommt. Also wenn es jetzt nicht nur eine Einbahnstraße ist, nur gut oder nur schlecht, sondern wir Menschen lernen auch wieder vernünftig mit Feedback auch umzugehen, als wenn man nur immer Haut-drauf-Mentalität an und für sich mitbekommt oder natürlich auch einfach nur das Harmoniebedürftige. Also das ist extrem wichtig. Was ich auch wichtig finde, ist, dass allgemein das Thema weibliche, also die Frau in der Nachfolge, ich nehme es zumindest so wahr, immer mehr an Wichtigkeit gewinnt, ist aber wahrscheinlich noch nicht so da, wo wir es uns vielleicht vorstellen. Also sprich auch, dass Töchter mal irgendein Unternehmen reell übernehmen und vielleicht nicht nur erst der Sohn nach vorne geschoben wird. Wie siehst du das?
Ja, das ist eine Tatsache. Also es sind überwiegend immer doch noch mehr Männer. Man sieht aber schon die Veränderung, dass mehr Frauen nachkommen, aber meiner Meinung nach können es natürlich noch mehr sein. Weil wenn ich jetzt gerade nur an die Süßwarenbranche denke, also das ist das Paradebeispiel dafür, also das gefühlt, als jetzt überspitzt dargestellt, kann man das an zwei Händen abzählen. Und die Mehrheit, es ist einfach Männer, wenn man da auf irgendeinen Kongress geht, ich komme da immer so fehl am oder regelrecht deplatziert vor, weil es sind eigentlich nur Männer und ich habe dann, wie soll ich sagen, also meine Stimmung ändert sich da auch relativ schnell. Weil ich dann schon von vornherein keinen Bock mehr habe und nehme dann immer einen Kollegen eigentlich mit, weil ich dann Smalltalk und so, und dann sage ich immer, nee, komm, mach du das. Weil was soll ich jetzt mit dem, was weiß ich, 60-Jährigen da reden, weil der und ich haben eh nicht die gleichen Interessengebiete. Also dann immer Standard, und wie läuft's Geschäft? Ja, okay, wie läuft's halt. Aber dann, das geht nie tiefer und ich hasse oberflächlichen Smalltalk, so dieses Belanglose, weil das gibt mir nichts. Und das würde ich mir mehr wünschen, gerade in der Branche, dass ich mal Frauen kennenlerne, wo ich sage, oh wow, Mensch, die haben auch die Themen so wie ich. Und ja, das ist schon was Schönes dann. Aber ja, die Geschäftsführer sind meistens Männer, selten Frauen. Es gibt natürlich so dann CMOs oder so, das sind dann Frauen. Und da gibt es auch die eine oder andere, mit der unterhalte ich mich super gern. Da geht mir dann auch das Herz auf. Aber so normal auf den Messen, Kongressen, da sieht man eher immer meinen, wie soll ich sagen, nicht ganz so amused Blick.
Was glaubst du denn, warum das denn noch so ist? Geht das mehr von deiner persönlichen Einschätzung? Gibt ja etliche Studien, die alles eigentlich so ein bisschen querbeet beweisen. Trauen die Frauen sich vielleicht noch nicht so richtig?
Möglich. Das kann gut sein, dass viele Frauen sagen, nee, das ist mir eine Stufe zu hoch oder ich traue mir das einfach nicht zu. Aber dann muss ich ja an mich selber denken und ich kann dann nur jeder gut zusprechen, es trotzdem zu probieren, weil ich hatte kein BWL studiert. Ich wusste nicht mal, was ein Deckungsbeitrag ist, als ich hier eingestiegen bin. Ich wusste, also wirklich, diese Basics in der Betriebswirtschaftslehre hatte ich nicht. Klar, durch so Jurastudium kriegt man das eine oder andere. Aber dann das mal in der Praxis zu sehen. Man muss es ja sagen, erstmal kein Plan für nichts. Ich habe mich trotzdem durchgewurschtelt und ich glaube, das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie intelligenter bin als andere oder irgendwie, sondern einfach an dem Ehrgeiz und dem, wie soll ich sagen, Durchsetzungsvermögen. Und das haben viele Frauen. Aber leider Gottes zeigen sie es nicht ganz so. Und ich würde es mir wünschen, dass sie eigentlich mal sagen, nee, ich mache mir jetzt da gedanklich mal frei und ich ziehe einfach durch.
Absolut. Ich glaube, Männer, und das ist überhaupt keine Wertung, denken einfach anders. Die gehen ja, glaube ich, an manchen Punkten selbstbewusster ran, weil dieses Verkopfte, so nenne ich es jetzt einfach mal, vielleicht nicht so gegeben ist wie dem weiblichen Geschlecht. Was würdest du denn für dich sagen, war so rückblickend das wichtigste Learning deiner, ich nenne es jetzt mal, unfreiwilligen Nachfolgereise? Also du hattest ja deine Nachfolgereise, so haben wir sie ja gehört, leider ohne Übergangsphase. Also du hast dir selber eine Übergangsphase gemacht. Was würdest du sagen, war dein wichtigstes Learning?
Dass man innere Klarheit braucht, um ein Unternehmen zu führen. Das ist für mich essentiell. Alles andere, wenn man nicht weiß, wer man ist und wofür man steht, dann weiß man auch nie so richtig hin, das Unternehmen sich eigentlich entwickeln soll. Das schwankt dann laufend. So habe ich es empfunden zumindest, weil gerade in dieser Findungsphase, wo ich noch gar nicht dieses Coaching hatte, ich wusste auch gar nicht, was ist denn die Strategie eigentlich von Hoster? einfach so weitermachen, bis der Laden zusammenbricht oder was ist der Plan? Also muss man sich ja überlegen, weil wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann kann ich auch das Unternehmen nicht führen. Und deswegen, das würde ich jedem anraten, wenn man so einen Weg geht, dann auf jeden Fall zu wissen, wer man ist und wofür man stehen will. Mhm.
Du hast gerade schon so ein bisschen eingeleitet, wenn du jetzt anderen Frauen da draußen, die uns jetzt vielleicht gerade hören, andere Frauen in der Führung, andere Frauen in der Nachfolge vielleicht auch stecken, jetzt gerade hineinwachsen, welche Botschaft würdest du ihnen ganz gerne senden? Was würdest du denen mitgeben?
Dass sie das Selbstbewusstsein haben sollen, sich auch gegen Männer zu behaupten und authentisch zu bleiben dabei. Sich nicht zu verbiegen, weil es die Gesellschaft erwartet und was weiß ich, was Aussehen betrifft, was Kinderkriegen betrifft. Das sind ja all diese Themen, mit denen wir Frauen ja tagtäglich konfrontiert werden. Ich bin ja auch 34, der kriegt dann auch immer die Frage schon gestellt, Laura, wann möchtest du eigentlich denn mal Kinder kriegen? Ja, das tut aber nichts zur Sache. Das sind all diese Themen, von denen muss man sich frei machen und einfach sagen, ich muss mir selber gefallen und nicht der Gesellschaft. Und das wäre für mich wichtig, dass das auch andere Frauen verstehen und verinnerlichen. Sie müssen nicht Instagram gefallen oder irgendjemand, sondern sich selber und mit sich selber zufrieden zu sein. Einfach mal im Reinen mit sich zu sein.
Findest du es doof, dass man sowas als Frau gefragt wird? Dass man gefragt wird, wie sieht das denn mit Kinderkriegen aus etc.?
Natürlich, es baut ja auch einen Druck auf. Mhm. Ich habe diesen innerlichen Druck auch dann oder ich verspüre den dann immer in so Wellen. Kommt es dann mal wieder, wenn ich dann schon wieder sehe, ja, heute beim Gassi mit dem Hund, eine Frau mit Kinderwagen, dann gucke ich sie erstmal so an und versuche zu scannen, wie alt ist sie eigentlich? Das ist der erste Gedanke, den ich habe. Ist sie jünger? Ist sie älter? Kann ich noch Kinder kriegen? Man weiß es ja heute alles nicht. Und das baut schon immens Druck auf, aber ich versuche das immer abzuschütteln und zu sagen, es kommt dann, wenn es soweit ist. Und heute bin ich noch gar nicht so weit, um Kinder zu kriegen. Ich glaube, den richtigen Zeitpunkt gibt es ja nie, aber wenn viel in Bewegung ist und man auch irgendwo spürt, das ist schon nicht der richtige Zeitpunkt, dann sollte man es auch nicht machen.
Absolut. Und die Frage, die ich mir natürlich dann auch immer stelle, ist, wird das ein Mann auch gefragt?
Nein.
Und ich würde sagen, nein. Mm-mm. Also von daher, das vielleicht nochmal abschließend. Ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir.
Für deine kleine, vielleicht nicht so schöne Geschichte für den Anfang, die sich aber toll entwickelt hat. Danke, dass ich hier sein durfte und vielleicht an die ganz vielen Frauen da draußen ein Abschlusswort von Laura.
Authentisch bleiben und draufhauen.
Also ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, und wenn du jetzt wissen willst, wie für dein Unternehmen für die Nachfolge ist, dann probier doch einfach mal unseren Nachfolge-Readiness-Check aus. Er bietet dir eine erste fundierte Standortbestimmung und zeigt dir, wie gut dein Unternehmen wirklich auf eine Übergabe vorbereitet ist. Egal, ob du abgeben oder übernehmen willst. Er macht dir sichtbar, wo ihr gut aufgestellt seid, wo es vielleicht Herausforderungen gibt und naja, welche Hebel den Wert und die Übergabefähigkeit konkret steigern. Und das nicht nur mit Gefühl, sondern mit echten Zahlen, inklusive Einschätzungen, wie sich Maßnahmen auf Kaufpreis und Übernahmechancen auswirken. Also wenn du jetzt den Check für dich oder dein Unternehmen machen möchtest, dann schreib mir gerne direkt oder klick auf den Link in den Shownotes. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.